Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, Sie zur Senderei Mikros Dynamis begrüßen zu dürfen. Sie hören DWG Radio. Mein Name ist Alexander Schmidt. Und ich habe für das heutige Programm zum Thema jüdisches Leben wieder ein historisches Dokument ausgewählt, und zwar eines von 1978. In diesem Jahr hielt der Theologe Johann Metz einen wirkungsgeschichtlich bedeutsamen Vortrag. Seine theologischen Gedanken über Christen und Juden nach Auschwitz gehören zu den ersten grundsätzlichen Äußerungen einer Theologie nach Auschwitz in Deutschland. Metz spricht von der absoluten Grenze zwischen zwei Epochen. Die Grenze wird durch die Katastrophe der Judenvernichtung weltgeschichtlich und christentumsgeschichtlich markiert. In dieser Sendung wollen wir Ihnen aber auch wieder Musik präsentieren, Musik von Natalia Gonochowa nämlich. Sie wurde mit dem Künstlerpreis Zarskoje Selo ausgezeichnet. Natalia Gonochowa gewann 2008 zudem den Petra Paul Award. Die St. Petersburgerin können Sie in dieser Sendung in exklusiven Aufnahmen erleben. Es erklingt in wenigen Minuten das hebräische Lied Ose Shalom und ein jiddisches Lied, die Tumbalalaika. Diese Lieder dürften einigen von euch oder sogar vielen unserer Hörer bekannt sein, und sie lassen sie nicht unberührt. Zumindest sind sie sicherlich ein willkommener, freudenvoller Kontrast zu dem eher nachdenklich stimmenden Thema Zeitgeschichte unserer heutigen Sendung. Im Jahr 1978 hielt Johann Baptist Metz einen wirkungsgeschichtlich bedeutsamen Vortrag beim Katholikentag in Freiburg im Breisgau, der später mehrfach publiziert wurde. Seine theologischen Reflexionen über Christen und Juden nach Auschwitz gehören zu den ersten grundsätzlichen Äußerungen einer Theologie nach Auschwitz in Deutschland. Metz spricht von der absoluten Zäsur, die die Katastrophe der Judenvernichtung weltgeschichtlich und christentumsgeschichtlich markiert. Die Basiskategorien des theologischen Ansatzes von Metz sind Erinnerung und Opferperspektive. Erinnerung als theologischer Begriff steht für das Nichtvergessen des Leidens der Menschen durch Gott selbst, der Subjekt der Memoria Passionis ist. Es gilt, ein Klima der Erinnerung zu schaffen, die eine Wiederholung des Grauens unmöglich macht. Die zweite Basiskategorie stellt die Opfer in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sein oft zitiertes Diktum lautet prägnant: Wir Christen kommen hinter Auschwitz nicht mehr zurück. Über Auschwitz hinaus jedoch kommen wir, genau gesehen, nur zusammen mit den Opfern von Auschwitz.
Zeitgeschichte.
Hier in diesem Zerfall der messianischen Religion zur rein bürgerlichen Religion liegt für mich eine der entscheidenden Wurzeln im gegenwärtigen Christentum für das christliche Versagen in der Judenfrage und schließlich auch dafür, dass wir Christen aufs Ganze gesehen unfähig blieben, wirklich zu trauern und wirklich zu büßen, und dass unsere Kirchen auch nicht der großen gesellschaftlichen Schuldverdrängung in den Jahren nach dem letzten Krieg widerstanden haben. Vermutlich gibt es noch andere wichtige christlich-theologische Rückfragen im Eingedenken von Auschwitz, von denen her sich ein Weg eröffnet zu einer Ökumene zwischen Christen und Juden. Gewiss müssten nun auch im Einzelnen die Wurzeln des Antisemitismus im Christentum selbst, in seiner Lehre und seiner Praxis aufgedeckt werden. Hier spielt meines Erachtens immer wieder jenes Verhältnis der heilsgeschichtlichen Substitution eine Rolle, in dem sich die Christen den Juden gegenüber sahen und das dazu geführt hat, dass die Juden weder als Partner noch als Gegner, auch Gegner haben ein Antlitz, wirklich angenommen, sondern dass sie zu einer überholten heilsgeschichtlichen Voraussetzung vergegenständlicht wurden. Doch kann diese formelle innerchristliche Antisemitismusforschung hier nicht geschehen? Sie überstiege bei weitem den hier gesteckten Rahmen. Noch weniger kann ich hier auf die Wurzeln des Antisemitismus in jenen deutschen Philosophien 19. Jahrhunderts eingehen, die ihrerseits wieder die theologische Gedanken- und Kategorienwelt unseres Jahrhunderts nachhaltig geprägt haben. Was christliche Theologen für die Ermordeten von Auschwitz und damit auch für eine künftige christlich-jüdische Ökumene tun könnten, ist in jedem Falle dies: keine Theologie mehr zu treiben, die so angelegt ist, dass sie von Auschwitz unberührt bleibt bzw. unverurteilt bleiben konnte. In diesem Sinne gebe ich meinen Studenten ein scheinbar sehr einfaches, aber eigentlich höchst anspruchsvolles Kriterium zur Beurteilung der theologischen Szene an die Hand. Fragt euch, ob die Theologie, die ihr kennenlernt, so ist, dass sie vor und nach Auschwitz eigentlich die gleiche sein könnte? Wenn ja, dann seid auf der Hut. Sie hörten soeben die St. Petersburger Sopranistin Natalia Gonochowa. Sie sang das Lied Osseh Shalom. Die Übersetzung des Textes lautet wie folgt: Der du Frieden schaffst in der Höhe, gib deinen Frieden auch auf Erden. Deinem Volke Israel Amen, Amen, Amen. Frieden gibt der Herr, Frieden für uns und Israel. Es folgt ein weiterer Abschnitt der Lesung des historischen Dokuments aus dem Jahr 1978. Der Theologe Johann Metz hielt in diesem Jahr einen wirkungsgeschichtlich bedeutsamen theologischen Vortrag über Christen und Juden nach Auschwitz. Die einzelnen Themen, die er darin anspricht, könnten meiner Meinung nach nicht aktueller sein. Auch 2020 steht die jüdische Gemeinschaft in Europa vor den Herausforderungen, die Johann Metz 1978 in weiser und analytischer Voraussicht skizziert. Was denn geschieht in unseren Kirchen? Drohen die Wochen der Brüderlichkeit nicht allmählich zu einer Farce zu werden? Belegen sie nicht weit mehr die Isolation als die Bruderschaft? Wer kümmert sich um die neu aufkeimenden Verfolgungsängste der Juden unter uns? Die katholische Kirche in der Bundesrepublik hat sich in ihrem Synodenbeschluss unsere Hoffnung für ein neues Verhältnis zur Glaubensgeschichte des jüdischen Volkes ausgesprochen und sich zu seiner besonderen Aufgabe und Sendung in diesem Zusammenhang bekannt. Die Entstehungsgeschichte dieses Textabschnittes der Synode könnte belegen, wie auch hier in der verabschiedeten Endfassung Beschwichtigungs- und Entschuldigungstendenzen durchschlugen. Immerhin nähme man ihn auch nur in dieser Beschlussform wirklich ernst. Wir waren in dieser Zeit des Nationalsozialismus trotz beispielhaften Verhaltens einzelner Personen und Gruppen aufs Ganze gesehen doch eine kirchliche Gemeinschaft, die zu sehr mit dem Rücken zum Schicksal dieses verfolgten jüdischen Volkes weiterlebte, deren Blick sich zu stark von der Bedrohung ihrer eigenen Institutionen fixieren ließ und die zu den an Juden und Judentum verübten Verbrechen geschwiegen hat. Hat jedoch inzwischen nicht längst das große Vergessen eingesetzt? Die Toten von Auschwitz hätten eigentlich alles verändern müssen. Nichts mehr hätte so sein dürfen wie vorher, in unserem Volk nicht, in unseren Kirchen nicht, vor allem in den Kirchen nicht. Wenigstens sie hätten die seelische Katastrophe wahrnehmen müssen, die Auschwitz bedeutete und die weder unser Volk noch unsere Kirchen unbeschädigt ließ. Doch wohin sind wir als Christen und Bürger in diesem Land geraten? Nicht nur, dass alles so kam, als wäre Auschwitz eben doch nur ein Betriebsunfall gewesen, wenn auch ein bedauerlicher. Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass man bei uns schon wieder beginnt, die Ursachen für das Grauen von Auschwitz nicht nur bei den Mördern und Verfolgern, sondern auch bei den Opfern und Verfolgten selbst zu suchen. Wie lange sollen wir denn noch Büßerhemden tragen, fragen vor allem jene, die sie vermutlich nie angehabt haben. Und wem kommt schon in den Sinn, die Opfer selbst zu fragen, wie lange wir denn zu büßen hätten und ob es hier überhaupt so etwas wie eine Verjährung geben könnte? Der Wille zur Verjährung in dieser Frage ist in meinen Augen weniger der Ausdruck für einen christlich motivierten Vergebungswillen, wir haben da ja auch kaum zu vergeben, als vielmehr der Versuch unserer Gesellschaft und unseres Christentums, sich endlich selbst freizusprechen und über dem Abgrund des Grauens endlich reinen Tisch zu machen. Angesichts dieser Situation wird deutlich, die Begründung für ein neues Verhältnis der Christen zu den Juden im Eingedenken von Auschwitz darf nicht bei Erzeugung eines diffusen Versöhnungsgefühls stehen bleiben, nicht bei einer ebenso wohlfeilen wie folgenlosen Judenfreundlichkeit, die ja nicht selten Anzeichen für eine unbewältigte Judenfeindlichkeit ist. Sie muss auf eine praktische Revision unseres Bewusstseins zielen. So zum Beispiel darf das gesuchte neue dialogische Verhältnis, soll es wirklich gelingen, nicht ein Dialog der theologischen und kirchlichen Profis bleiben.
Wie lange sollen wir denn noch Büßerhemden tragen? Dieser Satz könnte auch einer aktuellen politischen Diskussion entnommen werden, aber er stammt aus einem Dokument von 1978. Wie lange sollen wir denn noch Büßerhemden tragen, fragen vor allem jene, die sie vermutlich nie angehabt haben, schreibt Johann Metz, und er stellt folgende Frage: Und wem kommt schon in den Sinn, die Opfer selbst zu fragen, wie lange wir denn zu büßen hätten? Bevor wir das nächste Lied hören, möchte ich auf die Anfänge des Christentums verweisen. Damals wurde das Christentum nämlich von der heidnischen Welt mit dem Judentum identifiziert. Professor Dr. Detschko Svilenov skizziert in »Was hat Israel der Welt gegeben?« folgendes Bild. Bis zum 3. Jahrhundert hat die heidnische Welt das Christentum mit dem Judentum identifiziert und als Sekte aus Palästina betrachtet. Darunter haben auch die Juden viel gelitten, obwohl sie selbst die Christen nicht anerkannten und sogar verfolgten. Mit der Einführung des Christentums als Staatsreligion durch Konstantin den Großen ist der christliche Glaube zu einer Religion geworden, die sich später in drei große Zweige aufspaltete und zu zahlreichen Sekten entwickelte. Alle drei großen christlichen Religionen konnten die Rolle Israels im Heilsplan Gottes nicht verstehen und gingen einen langen Weg des Antijudaismus. Denkt an die Kreuzzüge, die Inquisition, die Stellung Luthers zu Israel und die Lieblosigkeit der gesamten Orthodoxie den Juden gegenüber. Alle drei Religionen wollten gerne die heiligen Stätten besitzen und dort Orden, Klöster und Missionen aufbauen. Heute gibt es über 500 christliche Religionsrichtungen in Israel. Ein Paradox. Diese Religionen besitzen gerne das heilige Land, aber von den Juden selbst wollen sie nicht viel hören. Die politischen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten haben nur gelegentlich die Toleranz gefördert, aber nicht die menschliche Liebe. Hören Sie jetzt eine Aufzeichnung des Lieds Tumbalalaika mit der St. Petersburger Sopranistin Natalia Gonochowa. Sie singt das Lied Tumbalalaika in Jiddisch-Deutsch. Da steht ein Jüngling und denkt und überlegt die ganze Nacht, welche er nehmen soll, ohne es bereuen zu müssen. Mädchen, ich will dich fragen, was kann wachsen ohne Regen? Was kann brennen ohne Unterlass? Was kann schlagen und weinen ohne Tränen? O, du närrischer Bursche, stellt man auch solche Fragen. Ein Stein kann wachsen ohne Regen, die Liebe kann brennen ohne Unterlass, ein Herz kann schlagen und weinen ohne Tränen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz genau hinhören, so verstehen Sie bestimmt einige Wörter des jiddisch-deutschen Volkslieds, auch ohne Übersetzung.
Amen. Regen, Wusken wachsen, wachsen und Regen, Wusken brennen, nur die Teufel, Wusk und Beken, Weinen und Tränen.
Johann Baptist Metz schreibt weiter.
Es gibt Historiker, die die Auffassung vertreten, im deutschen Volk der Nazizeit habe es auch nicht wesentlich mehr Antisemitismus gegeben als in manchen anderen Ländern Europas. Ich persönlich bezweifle das, aber wenn es stimmen sollte, erweckte das eine umso ungeheuerlichere Vermutung, wie sie einer dieser Historiker auch schon vor Jahren formuliert hat. Sollten die Deutschen die äußerste Konsequenz des Antisemitismus, die Ausrottung der Juden, nur deswegen gezogen haben, weil sie befohlen war, also aus nackter Autoritätshörigkeit? Wie immer der Zusammenhang im Einzelnen war, liegt hier, das ist oft genug schon festgestellt worden, eine typisch deutsche Gefahr. Und deshalb ist gerade auch im Blick auf unsere Frage nichts wichtiger als eine sowohl gesellschaftlich wie kirchlich energisch gestützte Erziehung zu kritischem Gehorsam und kritischer Solidarität gegen Konfliktscheu und erfolgreiches Ja-Sagertum, gegen Opportunismus und Mitläufertum. Ich zitiere in diesem Zusammenhang ohne weitere Argumentation aus den Gedanken einer jungen Jüdin, die als Lehrerin in der Bundesrepublik tätig war, zur Woche der Brüderlichkeit. Zwei Worte habe ich in der Schule gelernt, von denen ich nicht im Entferntesten ahnte, welche Bedeutung sie haben. Das eine Wort ist formaljuristisch und das andere Rechtsunsicherheit. Jedes Geschehen in der Schule und ich nehme an, auch jeder anderen Institution muss formaljuristisch abgesichert sein, auch wenn es zu unsinnigem Verhalten kommt. Wohin ich auch blicke, ich sehe nur vorbildliche Demokraten, die wortgetreu, frei von jeder Vernunft und Gefühl, Gesetze, Anweisungen, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Erlasse befolgen. Die wenigen, die sich dagegen auflehnen, die ein wenig Individualismus und Zivilcourage zeigen, werden systematisch verschüchtert und verängstigt. Das ist der Grund, warum ich mich mit Deutschen nicht verbrüdere, warum ich die Woche der Brüderlichkeit ablehne und mir die Seele kocht bei dem Geschwätz von den lieben jüdischen Mitbürgern. Diejenigen, die heute großartig von Toleranz reden, würden wiederum funktionieren wie Maschinen, denen man ein neues Programm eingegeben hat.
Im Jahr 1978 stellte der Theologe Johann Metz folgende These auf: Gerade auch im Blick auf unsere Frage ist nichts wichtiger als eine sowohl gesellschaftlich wie kirchlich energisch gestützte Erziehung zu kritischem Gehorsam und kritischer Solidarität gegen Konfliktscheu und erfolgreiches Ja-Sagertum, gegen Opportunismus und Mitläufertum. Zitat Ende. Wenn ich mit offenen Augen mein Umfeld betrachte, so stelle ich genau diese Dinge immer wieder fest, die Johann Baptist Metz so deutlich beschreibt. Und ich gebe es ja zu, leider auch an mir, höchst persönlich. Mein Gehorsam und meine Solidarität stehen leider nicht immer auf dem Boden unstrittiger Tatsachen und moralischer biblischer Grundfesten. Ich bin leider allzu oft konfliktscheu und sage einfach mal Ja zu Dingen, die ich eigentlich nicht mittragen möchte. In unserer Gesellschaft wird an der Wahrheit vorbeigeredet und man mogelt sich irgendwie hindurch. Menschen laufen mit der Masse mit und man passt sich nur allzu oft chamäleonartig der Mehrheitsmeinung an. Auch die christlichen Gemeinden, die ja Teil dieser Gesellschaft sind, sind davon nicht ausgenommen. Man macht es sich bequem und ist nur allzu bereit, sich aus Nützlichkeitserwägungen an die jeweilige Lage anzupassen. Dabei waren die christlichen Apostel in dieser Sache noch klar in ihrem Standpunkt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott hat Jesus Christus als Herrscher und Retter zu dem Ehrenplatz an seiner rechten Seite erhoben. Da haben wir es. Hier wird unsere Kompassnadel, wenn ich es so ausdrücken darf, genordet. In der Gegenwart Jesu Christi und seiner Worte werden wir ein klares Bild von den Dingen bekommen, die uns umgeben. Daraus können wir auch, wir Radiomacher sind gemeint, ja, Kraft und Mut schöpfen, um in unserer Gesellschaft eine gute Spur zu hinterlassen. Es wird uns gelingen, mit Gottes Hilfe. Wie hätten Sie reagiert, wenn in Ihrem Ort ein Konzentrationslager errichtet würde? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die Lokalpolitiker den Bau einer solchen Anlage vorantreiben würden? Würden Sie nach der Inbetriebnahme eines Konzentrationslagers in Ihrem Ort noch all Ihren Geschäften nachgehen können? Würden Sie zum Beispiel das Freibad besuchen, das sich in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers befindet? Ja? Nein? Das ist ganz schön schwierig. Ich habe im Mikrosdynamis-Archiv gesucht und ein Interview von 2016 gefunden. Es kam mir in den Sinn, als ich Recherchen zu dieser Sendung gemacht habe. Denn in dem Interview wird uns ein kleiner Einblick gegeben und es wird kurz und knapp beschrieben, was die Bevölkerung einer mittelfränkischen Kleinstadt über das Konzentrationslager wusste, das sich in der Ortschaft befindet. Es handelt sich um das Konzentrationslager Hersbruck-Happurg, einem Außenlager des KZ Flossenbürg. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt des Interviews von 2016. Wie ist eigentlich die Bevölkerung damit umgegangen, schon zur Zeit, als hier dieses Lager stand und vielleicht auch danach?
Also das Konzentrationslager, ja, war kein Geheimnis. Das war am Stadtrand von Hersbruck und zwar auch neben dem Freibad, ja, der damals auch zur Verfügung stand, neben dem Konzentrationslager. Und dieses Konzentrationslager war auch auf einer Hauptstraße. Wenn die Häftlinge jeden Tag nach Happurg hin und zurück marschieren mussten, dann war das kein Geheimnis. Die Leute haben gesehen, diese Häftlinge sind ausgehungert, in schlechter Zustand. Wirklich, die Teil von der Bevölkerung haben schon Mitleid gehabt, ja, in Hersbruck und auch in Happurg. Ja. Es gibt Zeitzeugenberichte, wo sie versucht haben, die Häftlinge irgendwelche Essen zu geben. Ja? Aber die Wachmannschaften, da waren sie total dagegen. Sie dürfen keinen Kontakt haben mit den Häftlingen.
1945 ist ja dieser schreckliche Krieg, dieser Weltkrieg zu Ende gegangen. Und dieses Lager wurde aufgelöst. Was hat sich hier abgespielt am Ort?
Ja, durch die heranrückenden amerikanischen Streitkräfte wurde die Konzentrationslager in Hersbruck aufgelöst. Zuerst waren ungefähr 1600 kranke Häftlinge von der SS auf einen Zug in Richtung Dachau gebracht. Ja. Die anderen Häftlinge am 7. und 8. April gingen alle auf den Todesmarsch. In gewissen Zeitabständen waren ungefähr 4 Kolonnen in verschiedenen Richtungen. Alle in Richtung Dachau, ungefähr 2.000 bis 3.000. Ja. Aber es waren keine Gefechte zwischen den Wachmannschaften oder Amerikanern. Die Amerikaner kamen erst in Hersbruck am 16. April. Am Ende waren vielleicht einige sehr kranke Häftlinge immer noch im Lager und einige Funktionshäftlinge wegen der Übergabe. Aber die Amerikaner haben nicht diesen Lager befreit. Es wurde aufgelöst.
Was ist mit dem Gelände anschließend passiert?
Als die Amerikaner hier waren, 16. April, wurde die ehemalige Konzentrationslager als Internierungslager für NSDAP-Parteimitglieder und SS-Angehörige. Das war so eine Art Entnazifizierung. Das war bis ungefähr 1947. Und dann war das Lager als Sammellager für DPs, Displaced Persons. Sicherlich einige Fremdarbeiter, die hier geblieben sind und wollten nicht wieder zurück nach Polen oder nach Russland wegen des Kommunismus. Oder es waren auch jüdische Häftlinge, die wussten nicht, wohin. Und die waren auch in diesem Lager.
Zu Beginn hatte ich davon gesprochen, dass Auschwitz von uns nur moralisch erinnert werden könnte, nicht rein historisch. Diese moralische Erinnerung der Judenverfolgung berührt schließlich auch das Verhältnis der Menschen dieses Landes zum Staate Israel. Wir haben da keine Wahl und darauf bestehe ich auch gegenüber meinen linken Freunden. Wir müssten jedenfalls die Letzten sein, die den Juden, nachdem sie in der jüngsten Geschichte unseres Landes an den Rand der totalen Vernichtung gebracht wurden, nun ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis vorwerfen, und wir müssten die Ersten sein, die der Versicherung der Juden Glauben schenken, dass sie ihren Staat nicht aus zionistischem Imperialismus, sondern als Haus gegen den Tod, als letzte Zufluchtsstätte eines durch die Jahrhunderte verfolgten Volkes verteidigen. Wir sind jetzt hier bei Mikros Dynamis wieder zurück in der Gegenwart angelangt und haben für dieses Mal unsere Zeitreise beendet. Und nun stehen wir alle, Sie, liebe Damen und Herren, und auch wir Radiomacher, in der Verantwortung vor unserem großen Gott und vor dem Schöpfer dieser Welt. Ich zitiere zum Schluss unserer heutigen Sendung ein paar Bibelverse aus dem ersten Buch Mose aus Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute, bis nächste Woche zur gleichen Sendezeit. Ich wünsche Ihnen Gottes reichsten Segen. Am Mikrofon war euer Alexander Schmidt.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.